Ja, schönen guten Tag. Entschuldigen Sie die Verspätung. Die U-Bahn, die U7, hatte eingeschränkten Betrieb. Ich hatte 10 Minuten warten müssen. Ich habe hier einen Zettel vor mir liegen, wonach die Klausur zu dieser Vorlesung am 22. Februar dieses Jahres stattfinden wird, von 14 bis 18 Uhr, hier im Henry-Ford-Bau, im Raum WSC, was immer das ist.
Im Raum C.
C. Ach, HS, Hörsaal C, okay, also im Hörsaal C am 22. Februar. Jetzt aber ohne Zeitverzögerung zum Thema. Ich habe die letzte Vorlesung im Wesentlichen einer kritischen Betrachtung des reinen Konsequenzialismus, also einer rein folgenorientierten Betrachtungsweise der politischen Moral gewidmet. Der Grund dafür ist, dass auf diesem Hintergrund die neuere Gerechtigkeitsdiskussion verstanden werden muss, die ihren Ausgang nimmt von John Rawls Theorie der Gerechtigkeit, um die es mir heute hauptsächlich gehen wird. Rawls entwickelt eine Theorie von Gerechtigkeit, die er Gerechtigkeit als Fairness nimmt, auf der Folie einer Kritik insbesondere am Utilitarismus, also an der bei weitem wichtigsten Ausprägung des reinen Konsequenzialismus. Und zum Verständnis von Rawls eigenem Vorschlag ist die Kritik am Konsequenzialismus wesentlich, die ich in einigen Grundzügen in der letzten Vorlesung vorgestellt hatte. Das Wichtigste war, dass der reine Konsequenzialismus zu Grundsätzen führt, die nicht ernst genug nehmen, dass die Menschen jeweils besondere Individuen sind. Er führt zu rein aggregativen Grundsätzen über die Grenzen der einzelnen Menschen hinweg. Also beispielsweise zu dem Grundsatz der größtmöglichen Nutzensumme für alle Betroffenen im Hinblick auf ihr Wohlergehen, wie immer dann Wohlergehen näher bestimmt wird, als Leidfreiheit, als Glücksempfinden, als Erfüllung gewichteter Vorlieben oder was auch immer. Solche rein aggregativen Grundsätze können bestimmte unseren moralischen Überzeugungen stark widersprechende Ergebnisse, jedenfalls auf einer theoretisch grundsätzlichen Ebene, nicht ausschließen. Sie können zum Beispiel nicht ausschließen, dass Einzelne auf eine absurde Art und Weise belastet werden oder gar geopfert werden, nur weil eine riesengroße Zahl anderer jeweils winzige Vorteile daraus bezögen. Das etwas sadistische Beispiel, das ich dafür gebracht habe, war das von einem Mechaniker, der von einem Showmaster auf offener Bühne gefoltert wird, damit die Zuschauer sich am Anblick seiner aufstrebenden Haare ergötzen können. Das ist natürlich offensichtlich moralisch verkehrt und verwerflich, aber es scheint mir klar, dass auf einer theoretisch grundsätzlichen Ebene ein reiner Konsequenzialismus ein solches Ergebnis nicht ausschließen kann, weil für ihn letztlich alle Fragen von richtig und falsch eine Frage der Empirie sind. Also relativ zu seinem moralischen Grundsatz, das bestmögliche Ergebnis für alle Betroffenen zu erzielen, ist es dann eine Erfahrungsfrage, welche Vorgehensweisen, Unterlassungen, Regelungen dieses bestmögliche Ergebnis herbeiführen. Und wir haben demgegenüber aber auch, so meine ich, starke Überzeugungen, die Art und Weise, in der wir einander behandeln, betreffen. Wir wollen ja zum Beispiel mit Respekt behandelt werden. Wir wollen als Rechtssubjekte geachtet werden. Wir haben hoffentlich alle eine Selbstachtung ausgebildet. Und mit dieser Selbstachtung treten wir dann bestimmten Regelungen oder Maßnahmen oder Handlungsweisen entgegen, durch die wir uns eben gedemütigt, missachtet, ausgeschlossen, zum Schweigen gebracht, übergangen fühlen. All diese Grundüberzeugungen weisen in eine andere moralische Richtung als in die eines reinen Konsequenzialismus. Sie weisen in die Richtung, dass wir Wert darauf legen, jeweils als Individuen eigene Rechte zu haben, und diese eigenen Rechte auch dann wahren zu dürfen, wenn die Gesamtergebnisse besser wären, wenn diese Rechte missachtet würden. Also das scheint mir ein wesentliches Merkmal des Beharrens auf Rechten oder gültigen Ansprüchen zu sein. Wenn ich ein bestimmtes Recht habe, dann kann es sein, dass ich damit ein insgesamt besseres Gesamtergebnis blockiere, indem ich auf meinem Recht beharre. Das muss nicht so sein, aber es kann. Also um ein Beispiel zu nehmen, das hier nahe liegt, das Strafrecht sollte so ausgestattet sein, dass die Rechte eines Angeklagten so weit wie möglich gewahrt bleiben. Nun ist es bei realistischer Betrachtung sicher so, dass ein Strafrecht, das die Rechte des Angeklagten beachtet, zu suboptimalen Ergebnissen führen kann, was die Bestrafung tatsächlich Schuldiger betrifft. O.J. Simpson oder so mag einem da als Beispiel in den Sinn kommen. Das kann so sein. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass, wenn man Rechte ernst nimmt, die Wahrscheinlichkeit der bestmöglichen Ergebnisse allein keinen hinreichenden Grund dafür gibt, etwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen. Sondern Rechte sind dann als gültige Ansprüche von Individuen ein eigenständig zu beachtender Grundsatz. Und dieser Grundsatz schränkt eben das Streben nach dem bestmöglichen Gesamtergebnis ein. Das ist in groben Worten das, was in der kritischen Betrachtung des reinen Konsequentialismus herausgekommen ist. Und wie schon gesagt, bildet das eine geeignete Kontrastfolie zum Verständnis der Rawlschen Theorie. Auf die will ich jetzt sofort kommen. Hier ist zunächst einmal, also die Rawlsche Theorie ist 1971 zuerst erschienen, in deutscher Übersetzung 1975 bei Suhrkamp, wo sie nach wie vor herausgegeben wird. Und wenn man jetzt verstehen will, warum diese Theorie so einen starken Widerhall fand, sollte man vielleicht ein paar wenige Worte verlieren über die theoretischen und politischen Umstände, unter denen sie erschienen ist. Das will ich zunächst machen, ehe ich dann auf ein paar inhaltliche Aspekte eingehen werde. Bevor Rawls mit der Theorie der Gerechtigkeit hervorgetreten ist, war der von mir vorhin schon kritisch betrachtete Utilitarismus auf dem Gebiet des normativen politischen Denkens die vorherrschende Betrachtungsweise. Das heißt, Leute, die sich überhaupt für Fragen normativer Theorie, Moralphilosophie und auch politischer Philosophie interessierten, hatten eine Art natürlicher Neigung zum Utilitarismus. Man muss jetzt sofort hinzufügen, das gilt vor allen Dingen für den angloamerikanischen Raum. In Deutschland, im alten Europa, waren die Verhältnisse ein bisschen anders, weil da der Utilitarismus nie diesen Widerhall gefunden hat. Da sind dann mehr oder weniger verschwiemelte Spielarten substanzieller Wertethiken und dergleichen im Schwange gewesen, die etwa auch das frühe Grundrechtsverständnis in der Bundesrepublik bestimmt haben. Aber die sind sozusagen auf den Binnenraum des alten Europa oder der Bundesrepublik beschränkt geblieben und im angloamerikanischen Raum, von dem ja die Wirkung von Rawls ausgehen sollte, war der Utilitarismus die bei weitem wichtigste Variante. Allerdings noch wichtiger als der Utilitarismus war eine andere Richtung, die man Metaethik nennt. Und hier ist das Entscheidende, dass die allermeisten Philosophen der Zeit davon überzeugt waren, dass man überhaupt keine normative Theorie im engen Sinne machen dürfe. Weil sie ausgegangen waren von einer strikten Trennung von wissenschaftlichen Fragen und Wertfragen. Wissenschaftliche Fragen sind im Wesentlichen Fragen empirischer Art, also Fragen danach, was der Fall ist in der Welt und warum es der Fall ist, und sekundär, nämlich als Hilfsmittel dazu, sind auch Fragen logischer Art oder etwa Fragen der Mathematik als der Grammatik unserer empirischen Wissenschaften wichtig. Also grob gesprochen, der wissenschaftsinterne Zeitgeist ging in die Richtung einer Trennung von Wissenschaft und Wertfragen oder auch normativen Fragen. Und wissenschaftliche Fragen wurden reduziert auf in erster Linie empirische Forschungen, in zweiter Linie auch die logischen und mathematischen Grundlagen oder Formeigenschaften dieser Forschung. So, und in diesen Zeitgeist versuchten sich dann Philosophen mit der Empfehlung einzufügen, dass die Philosophie eben auf der Ebene logischer und mathematischer Betrachtungen einige grundlegende Klärungen beitragen kann. Und eine sehr wichtige Idee dabei war, das ist kennzeichnend für das philosophische Denken im 20. Jahrhundert, dass sich Philosophen konzentrieren sollten auf die Analyse grundlegender Begriffe und auf die Betrachtung der Form und Funktion bestimmter Arten von Sätzen oder Aussagen. Und die Metaethik wurde nun verstanden als der Versuch, mit Blick auf Ethik oder Moral solche Betrachtungen zu den Grundbegriffen und Formeigenschaften moralischer Aussagen anzustellen. Und das Entscheidende war, solche Betrachtungen sollten selber keine Wertungen und keine normativen Vorschriften ergeben. Sie sollten normativ neutral und wertfrei möglich sein. Also ein Beispiel, man betrachtet die Verwendungsweisen des Ausdrucks gut. Was ist gut? Ist das eine Art natürlicher Eigenschaft wie gelb? Ist sie irreduzibel? Ist sie zurückführbar auf irgendwas Drittes, etwa Schmerzfreiheit, Interessenbefriedigung, Glücksempfinden oder sowas Ähnliches? Und die Erwartung war, man könnte solche Betrachtungen anstellen, ohne irgendeine Art von Parteinahme in moralischen Fragen. Und was moralische Aussagen angeht, war etwa eine beliebte Überzeugung, dass solche Aussagen im Grunde gar keine echten Aussagen sind. Denn mit einer echten Aussage verbindet man einen Wahrheitsanspruch. Sie hat einen Wahrheitswert. Und die Annahme war, moralische Aussagen wie das und das ist ungerecht, seien in Wirklichkeit sowas Ähnliches wie Ausrufe. Also etwa, ich finde das ungerecht. Eventuell verbunden mit der Hoffnung, wenn ich das nur laut genug sage oder mit Tränen überströmtem Gesicht oder rotem Kopf, dann wird das auf andere überspringen und sie werden von dem gleichen Affekt befallen sein. Also so ungefähr gab es Versuche, sogenannte moralische Aussagen als etwas anderes, zum Beispiel als Bekundungen psychischer Zustände zu entschlüsseln und dann zu zeigen, dass unsere Oberflächengrammatik moralischen Denkens, also etwa, dass wir von etwas überzeugt sind, dass es gerecht oder ungerecht ist, dass die in die Irre führt. Und in der Tiefe finden sich dann eben nur noch subjektive Einstellungen, für die die Psychologie beispielsweise zuständig sei. Okay. Also so viel zur Metaethik. Und jetzt ist das Entscheidende, dass Rawls mit der Theorie der Gerechtigkeit eine normative Theorie ins Zentrum wissenschaftlicher Diskussionen zu rücken vermocht hat. Und diese normative Theorie war zugleich nicht utilitaristisch. Und dabei ist sicherlich bedeutsam, dass die außerwissenschaftlichen Zeitumstände der Art von Theorie, die Rawls vorgestellt hat, entgegenkamen. Rawls hat eine Theorie vorgestellt, die in gewissem Sinne einem US-amerikanischen Grundanliegen entgegenkam, nämlich dem Grundanliegen, die Rechte und Freiheiten der Individuen möglichst stark zu betonen. Das passiert im Bezugsrahmen liberaler Theorien, die klassisch etwa von John Locke, von John Stuart Mill oder in Deutschland von Immanuel Kant entworfen worden waren. Solche liberalen Theorien kommen in bestimmten Auslegungen der US-amerikanischen politischen und Alltagskultur entgegen, weil diese Alltagskultur freiheitsfreundlich ist, in wesentlichen Zügen jedenfalls. Zugleich aber hat Rawls diesen Liberalismus in einem Sozialstaats- oder Wohlfahrtsstaatsfreundlichen Sinne gedeutet. Das ist, wie wir jetzt an der tiefen politischen Spaltung in den USA unter Obama merken, in der amerikanischen Kultur weniger fest verankert und viel stärker umstritten. Als Rawls aber die Theorie der Gerechtigkeit schrieb, also im Wesentlichen in den 60er und frühen 70er Jahren, gab es in den USA eine Art zweiter Welle einer sozialstaatsfreundlichen Interpretation amerikanischer Politik. Die erste Welle, sehr grob jetzt wieder gesprochen, ich bin kein Historiker, war die Zeit des New Deal unter Franklin D. Roosevelt. Also das war die amerikanische Antwort auf die große Weltwirtschaftskrise von 1929 fortfolgende, die sich dann als die Gott sei Dank leistungsfähigere Alternative zum europäischen Faschismus und Nationalsozialismus erwiesen hat. Die zweite Welle bestand in Präsident Lyndon Johnsons Programm einer Great Society. Die Great Society war ein Programm, mit dem Johnson, der amerikanische Präsident, der auf Kennedy folgte, ein Demokrat, versucht hat, die sogenannte Rassenfrage, also die de facto Benachteiligung der nordamerikanischen Schwarzen, selbst nach formaler Abschaffung der Sklaverei anzugehen, ihnen bessere Chancen zu verschaffen, angefangen mit Zugang zum Bildungssystem, aber auch den Unterschied von Arm und Reich in der amerikanischen Gesellschaft abzumildern. Und zu dieser Zeit eben, es war sozusagen eine Zeit, in der eher keynesianische Wirtschaftspolitiken eine gewisse Hegemonie hatten, konnte Johnson in den USA eine relativ aktive Interpretation der Rolle des Staates durchsetzen. Vielleicht sollte man eins noch hinzufügen. Johnson war gleichzeitig ein Präsident, der für die Eskalation des Vietnamkrieges verantwortlich war, der also in diesem Sinne eine negative Rolle gespielt hat, die zum Aufkommen einer Protestkultur, einer Gegenkultur, subversiver Bewegung, Hippie-Bewegung und so weiter ihren Beitrag geleistet hat. Also nicht erst Nixon, sondern bereits Johnson hat die USA in diesen Krieg reingeführt und die Eskalation der Kriegführungsmethoden zu verantworten gehabt. Und auch das gehört, wenn man will, zum Hintergrund, auf dem Rawls Theorie sozusagen einschlagen konnte. Nicht wie eine Bombe, das wäre jetzt blödsinnig, wenn man an den Vietnamkrieg denkt, aber doch einschlagen im wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Sinne. Denn eine der Fragen, die sich in Ansehung des Vietnamkrieges stellte, war etwa, unter welchen Bedingungen werden eigentlich junge amerikanische Männer rekrutiert für einen Kriegseinsatz, der sie und natürlich auch andere, nämlich Vietnamesen, das Leben kosten könnte? Und viele dieser Methoden waren ausgesprochen unfair. Sie bestanden zum Beispiel darin, dass bestimmte Kongressabgeordnete oder auch Professoren begünstigte Möglichkeiten hatte, ihre Kinder unter irgendwelchen Vorwänden vom Kriegsdienst freistellen zu lassen. Und ebenso kam in dieser Zeit bei denen, die den Vietnamkrieg abgelehnt haben, die Frage auf, ob es gerechtfertigt ist, zivilen Ungehorsam oder sogar Widerstand gegen den Krieg zu leisten. Und Rawls greift auch solche Fragen in der Theorie der Gerechtigkeit auf, indem er sich eben zum Beispiel mit der Frage der Rechtfertigbarkeit zivilen Ungehorsams in einer demokratischen Gesellschaft auseinandersetzt. Also in diesem ambivalenten Sinne war gewissermaßen Präsident Johnson mit seiner Politik eine Hintergrundfigur, auf der dann Rawls Theorie Aufsehen erregen konnte. Einerseits, weil er nach innen hin integrationsfreundlich war, die Schwarzen fairer und inklusiver behandeln wollte, arm und reich nicht als naturgegebene Unterschiede hinnehmen wollte, das amerikanische System vom Einfluss des großen Geldes stärker freihalten und dergleichen. Auf der anderen Seite war er auch eben derjenige, der die amerikanische Gesellschaft tief entzweien sollte durch ihre Verstrickung in den, wie man ja wahrscheinlich ohne weiteres sagen kann, verbrecherischen und mit verbrecherischen Methoden geführten Vietnamkrieg. So viel also jetzt zu den sozusagen innerwissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Erfolgsbedingungen der Theorie von Rawls. Also wie gesagt, sie hat sich als eine an Grundüberzeugung der politischen Kultur Amerikas anschließende normative Theorie erwiesen, die eine Alternative zum Utilitarismus darstellte und eine Alternative zur Selbstbeschränkung der Philosophie auf normativ neutrale Metaethik. Und sie hat das auf dem Hintergrund einer politisch in Unruhe, Aufruhr und Bewegung versetzten Gesellschaft getan, die sozusagen nach politischen Grundsätzen verlangt hat. Jetzt kommt noch etwas weiteres hinzu, nämlich dass Rawls gewissermaßen auch den Freunden der Ideengeschichte etwas zu bieten hatte, nämlich insofern, als er das vertragstheoretische Denken, das insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert in Europa in Blüte stand, wieder aufgegriffen und erneuert hat. Mit dem vertragstheoretischen Denken ist die Idee einer Gründung politischer Herrschaft und politischer Ordnungen auf freiwillige Vereinbarungen von Individuen gemeint. Vereinbarungen, die man sich in der Regel als fiktiv vorstellen muss. Sie kennen das aus Hobbes' Herrschaftsbegründung, aus Jean-Jacques Rousseaus Versuch einer Begründung einer gemeinwohlorientierten Republik freier und gleicher Bürger und aus Immanuel Kants Begründung des Rechtsprinzips. Das sind jeweils oder auch John Lockes Konzeption natürlicher Rechte und ihrer staatlichen Absicherung ist eine solche Variante einer Vertragstheorie. Und Rawls erhebt den Anspruch, an diese Tradition anzuknüpfen und sie gleichsam auf eine höhere Abstraktionsebene zu heben. Okay, was ist nun das Grundmerkmal dieser Theorie? Was macht sie besonders? Rawls nennt seine Theorie Gerechtigkeit als Fairness. Was geht da eigentlich immer rum? Muss ich das wissen? Ach, für die Klausur, okay. Ich dachte schon, ich verlange doch hier keine Teilnahmelisten. Okay, gut, ja. Gerechtigkeit als Fairness. Der Grundgedanke ist hier der. Man könnte sich eine Gerechtigkeitstheorie so vorstellen, dass jemand einfach sagt, das und das kommt mir gerecht vor, das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Und dann kommen vergleichsweise detaillierte inhaltliche Vorstellungen, zum Beispiel über gerechte oder ungerechte Einkommens- und Vermögensverteilungen oder über die gerechte Ausgestaltung eines Herrschaftssystems. Dagegen könnte man einwenden, dass, wenn man diesen direkten Weg des Vorschlagens bestimmter Inhalte geht, man dann auf eine verwirrende und gegensätzliche Vielfalt von Überzeugungen in der Bevölkerung und auch in der Wissenschaftlergemeinschaft trifft. Unsere spontanen Ausgangsüberzeugungen, was gerecht oder was ungerecht sei, gehen ja unter Umständen weit auseinander. Wahrscheinlich schon hier im Raum und erst recht in der Gesellschaft als Ganzer. Also wir haben offensichtlich das Problem, dass Gerechtigkeitsüberzeugung nicht von vornherein, außer bei relativ trivialen und grundlegenden Punkten, alle auf dasselbe hinauslaufen. Gerechtigkeit als Fairness ist ein Versuch, mit diesem Problem umzugehen, indem das Hauptaugenmerk nicht auf den inhaltlichen Grundsätzen liegt, sondern auf der Art und Weise, wie wir zu ihnen kommen könnten. Und die Art und Weise, wie man zu Ergebnissen kommen kann, kann man eben die Verfahren der Ergebnisgewinnung oder die Verfahren der Urteilsfindung nennen. Und jetzt scheint es mir eine sprachliche Eigentümlichkeit zu sein, dass wir im Hinsicht auf Verfahren gerne von Fairness und nicht so sehr von Gerechtigkeit reden. Also man sagt vielleicht auch, Verfahren sind gerecht, aber es liegt auch relativ nahe, eben hier statt von Gerechtigkeit von Fairness zu sprechen. Zum Beispiel könnte man sagen, unter bestimmten Umständen ist das fairste Verfahren, ein knappes Gut zu verteilen, das man lost. Oder dass man nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, darf als erster zugreifen, verfährt. Dass man also etwa Schlangenbildung macht oder sagt, alle sollen sich in eine Liste eintragen und wenn die Randbedingungen eben fair sind, dann ist dann auch das Ergebnis, das dabei herauskommt, gerecht. Also die Idee ist, im Idealfall ist ein Ergebnis dann gerecht, wenn es das Ergebnis eines fairen Verfahrens ist. Und ein faires Verfahren ist zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass es als Beispiel allen die gleiche Chance gibt, etwas zu bekommen, wie das etwa bei einer nicht gewichteten Lotterie der Fall wäre. Also und in ungefähr diesem Sinne sagt Rawls nun, man soll Gerechtigkeit als Fairness verstehen und von daher konzentriert er sich zunächst einmal auf die Bedingungen, unter denen man zu Gerechtigkeitsurteilen kommen kann. Er sagt dann auch etwas über den Inhalt, aber der Inhalt soll in Abhängigkeit von der Überzeugungskraft des Weges, auf den man zu ihm gekommen ist, dann auch selbst überzeugend sein. Gut, bevor ich zu diesem Inhalt mehr sage, haben Sie dazu Kommentare oder Rückfragen, was ich bis jetzt gesagt habe? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann komme ich jetzt zu dem Verfahrensvorschlag, den Rawls hier im Wesentlichen macht. Der ist Ihnen wahrscheinlich in den Grundzügen bekannt, zumal ich ihn auch in der Vorlesung Moderne politische Theorie ja ein bisschen erwähne. Also insofern gibt es jetzt eine gewisse Doppelung, die ich aber nicht vermeiden kann und will. Rawls spricht von einem Urteilen in einer Original Position, was in der deutschen Übersetzung mit Urzustand wiedergegeben wird. Es ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wie man es im Einzelnen übersetzt. Wichtig ist zu verstehen, was gemeint ist. Und das ist eben jetzt das vertragstheoretische Moment in der Theorie. Ein Urzustand soll ein Zustand sein oder eine Original Position, in der alle so urteilen müssen, wie ein Beliebiger unter ihnen urteilen würde. Ein solcher Urzustand soll uns ein Urteilen unter Bedingung der Freiheit und Gleichheit aller ermöglichen, sodass gerecht nur das sein kann, was eine Gesamtheit freier und gleicher Personen gemeinsam als gerecht herausfindet. Man könnte also auch sagen, der Urzustand soll ein unparteiisches Urteilen in ein anziehendes, überzeugendes und für Gerechtigkeitsfragen brauchbares Modell bringen. Er soll ein geeignetes Modell für das Finden allgemein akzeptabler Gerechtigkeitsgrundsätze sein. Das ist ein Anknüpfen an die vertragstheoretische Tradition, insofern als hier die Idee ist, dass Gerechtigkeit das ist, worauf sich Menschen unter bestimmten Bedingungen freiwillig einigen würden. Der Grundgedanke einer Vertragstheorie ist ja immer der, dass man für gerecht oder für gerechtfertigt das hält, worauf sich alle unter bestimmten Bedingungen mindestens der Zwangsfreiheit einigen können. Und jetzt kann man die Bedingungen der Einigung bei den verschiedenen Vertragstheorien variieren, indem man zum Beispiel fragt, auf welcher Informationsgrundlage die Einigung zustande kommt. Und hier kann man ein Kontinuum bilden, an dessen einen Ende etwa die Vertragstheorie von Thomas Hobbes steht und an dessen anderen Ende Theorien wie die von Kant oder auch von Rawls selber stehen. Was ist hier der entscheidende Unterschied? Man kann sich eine Vertragstheorie vorstellen, in der alle Parteien volle Informationen darüber haben, wie gut ihre eigenen Chancen sind, ein Ergebnis zu ihren eigenen Gunsten zu beeinflussen. Man nennt das auch das Ausspielen von Verhandlungsmacht, von Bargaining Power. Also wenn ich weiß, wie stark ich bin, wie koalitionsfähig ich bin, wie beliebt ich bin, über welche Waffenarsenale ich verfüge und dergleichen mehr, auch wie rhetorisch begabt ich bin, was immer, dann kann ich das benutzen, um meine Erfolgschancen in einem Kräftemessen von vornherein einzuschätzen. Sodass also eine vollkommen freie, offene, nichts ausschließende Informationsgrundlage dazu führen wird, dass die Parteien eben auf der Basis ihrer vermuteten Durchsetzungsfähigkeit miteinander zusammenkommen und dann wird in irgendeiner Weise das Ergebnis, auf das sie sich dann einigen werden, die Kräfteverhältnisse widerspiegeln. Man könnte sagen, es ist dann immer noch ein freiwilliges Ergebnis, insofern als es eine Einigung ist. Aber hinter der Einigung stehen natürlich Drohpotenziale, Vetomacht, Möglichkeiten, sich in einer für andere schädlichen Weise einer Übereinkunft zu verweigern und dergleichen, sodass man eben sehr zu Recht bezweifeln kann, ob das Ergebnis einer solchen Art von Übereinkunft überhaupt als gerecht bezeichnet werden sollte. Denn ich hatte ja gesagt, eine Grundüberzeugung, die wir mit Gerechtigkeit verbinden, ist, dass Gerechtigkeit etwas mit unparteilicher Annehmbarkeit für jeden von uns zu tun hat. Und unparteiliche Annehmbarkeit ist eben etwas anderes als Annehmbarkeit unter der Bedingung, dass jeder weiß, wie seine relativen Durchsetzungschancen sind. Also in diesem Sinne ist das eine Extrem einer Vertragstheorie oder kontraktualistischen Theorie das Extrem einer Theorie, die eine Art von Vereinbarung anzielt, die gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Auch wenn sie eine Vereinbarung ist, die in gewissem Sinne von allen getroffen wird, unter Bedingung formaler Abwesenheit von Zwang. Das andere Extrem bestünde natürlich darin, dass man die Informationsgrundlage so weit verengt, dass nur noch das den Parteien bekannt ist, was sie alle gemeinsam wissen können, ohne dass irgendjemand daraus besondere Verhandlungsvorteile ziehen könnte. Und genau diesen Versuch unternimmt Rawls, indem er seine fiktiven Entscheidungspersonen hinter einen Schleier des Nichtwissens, ein Veil of Ignorance, versetzt. Der Schleier des Nichtwissens soll so gestrickt sein, dass er nur noch solche Informationen durchlässt, die alle brauchen, um sich auf bestimmte Gerechtigkeitsfragen sinnvoll einlassen zu können, um zu bestimmten Ergebnissen kommen zu können, und alle Informationen fernhält, die den Parteien dazu nutzen könnten, spezielle Vorteile gegen andere zur Geltung zu bringen. Er soll also eben die Zustimmung eines jeden auf die Grundlage unparteiischen Überlegens stellen. Das kann man eben auch so ausdrücken, dass jeder gezwungen sein soll, zu urteilen, wie ein Beliebiger urteilen würde. Und nur dann kann das Ergebnis, so ist die Überzeugung, gerecht sein. Was sind das für Eigenschaften im Urzustand? Zunächst einmal sind die Parteien von Kenntnissen abgeschnitten, die nach allgemeiner Überzeugung sie zu parteiischem Urteilen verleiten können. Das ist offensichtlich so für Fragen des Geschlechts, der Hautfarbe, der körperlichen Konstitution. Es ist so für Fragen der Intelligenz, der Neigung zum Risiko. Es ist auch so, das ist für Rawls ein sehr wichtiger Punkt, für die Frage, welche genaue Vorstellung vom guten und sinnerfüllten Leben jemand hat. Denn wenn jemand zum Beispiel von vornherein weiß, dass er ein gläubiger Christ, Jude, Moslem ist, dann kann er ja von vornherein versuchen, auf solche Gerechtigkeitsergebnisse hinzuverhandeln, die die Christen, die Muslime, die Juden oder wen auch immer privilegieren. Also auch die Vorstellungen vom guten Leben sollen hinter dem Schleier des Nichtwissens verschwinden. Die Parteien wissen gewissermaßen nur noch, dass jeder von ihnen eine Vorstellung vom guten Leben haben wird und dass er ein überragendes Interesse daran haben wird, dieser Vorstellung vom guten Leben unter möglichst günstigen Bedingungen in der wirklichen Welt nachgehen zu können. Also keiner will sich auf dem Hintergrund seiner Vorstellung von Sinn, Redlichkeit, Ehrbarkeit oder Glück selbst verleugnen müssen. Aber keiner soll im Einzelnen wissen, worin diese Vorstellung für ihn selbst besteht, ob sie religiöser, nicht religiöser, areligiöser Art ist und dergleichen mehr. Jetzt könnte man die Frage stellen, und sie ist an Rawls auch kritisch gestellt worden, ob Parteien, die sozusagen gar nichts mehr wissen, was Individuen als solche identifizierbar macht, überhaupt noch irgendwie etwas darüber sagen können, was denn gerecht sein soll. Wie sollen sozusagen vollkommen neutralisierte Individuen inhaltlich gehaltvolle Vorschläge über das Gerechte machen? Und hier sagt Rawls nun zunächst einmal, dass die Akteure doch bestimmte Grundkenntnisse, sagen wir mal, soziologischer und wirtschaftswissenschaftlicher und historischer Art haben müssen. Sie müssen zum Beispiel über Grundeigenschaften von Ökosystemen, von Wirtschaftssystemen, über Grundmerkmale des gesellschaftlichen Zusammenlebens Bescheid wissen, und zwar grob gesprochen, das ist jedenfalls der Anspruch, so, dass dabei möglichst nur die wissenschaftlich am wenigsten umstrittenen Dinge ihnen bekannt sind, während zum Beispiel sehr umstrittene Vorstellungen von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik nicht im Vordergrund stehen. Vor allem aber sagt Rawls, dass die Parteien über zwei Dinge Bescheid wissen müssen. Das erste sind die sogenannten Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit und das zweite sind die sogenannten Grundgüter, Primary Goods. Zunächst kurz zu den Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit, dann etwas mehr zu den Grundgütern. Mit Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit sind diejenigen Bedingungen gemeint, unter denen Menschen überhaupt erst ein Bedürfnis haben, nach Gerechtigkeit zu fragen. Rawls greift hier auf Überlegungen des schottischen Philosophen und Historikers David Hume zurück. Und Hume, der selber eine Art Utilitarist avant la lettre war, also bevor das Wort als solches im Spiel war, hat Rawls vor allem folgende Anregung mitgegeben. Wir verlangen nicht nach Gerechtigkeit in einer Welt, in der wir allesamt reine Teufel sind oder in der wir allesamt reine Engel sind. Denn reine Teufel würden immer jeden sich bietenden Vorteil gegeneinander ausnutzen. Sie hätten nicht so etwas wie ein Gewissen, das sie im Handeln anderen gegenüber auch beschränken könnte. Reine Engel würden automatisch tun, was immer richtig ist. Sie bräuchten also keine Forderungen. Es herrschte eine Art prästabilierte Harmonie zwischen uns. Ebenso, und deswegen kann man in der Tradition von Hume dann sagen, Probleme der Gerechtigkeit stellen sich für Menschen, weil sie zu einem begrenzten Altruismus oder zu einer begrenzten moralischen Rücksichtnahme imstande und bereit sind. Also sie sind Wesen, die gewissermaßen ihren Hang zur Egozentrik und zur einseitigen Durchsetzung ihrer Interessen balancieren müssen mit ihrer Bereitschaft zur unparteiisch begründeten Rücksichtnahme. Und das bedeutet, was letztlich unparteiisch von jedem verlangt werden kann, muss selber Rücksicht darauf nehmen, wie diese Balance vernünftigerweise aussieht. Die zweite Anwendungsbedingung der Gerechtigkeit bezeichnet Rawls als mäßige Knappheit. Das ist vielleicht ein strittigerer Punkt. Mäßige Knappheit soll zwei Extreme ausschließen. Das eine Extrem ist totaler, extremer Mangel. Also stellen Sie sich vor, ein Flugzeug fällt auf ein Eisfeld in den Anden, den Fall hat es ungefähr so gegeben. An Bord befindet sich ein Arzt und lebensrettende Medikamente und es befinden sich einige Schwerverletzte unter den abgestürzten Passagieren. Und jetzt ist es so, dass die lebensrettenden Medikamente nur so verteilt werden können, dass weniger von ihnen die lebensrettende Dosis erhalten können, als dieser Dosis bedürfen. Also es gibt einen Überschuss an Nachfrage nach lebensrettenden Mitteln. Das ist eine Situation extremer Knappheit, weil, wie man es auch dreht und wendet, einige sterben werden. Rawls schließt solche Fälle aus. Das heißt, er hat nicht die Absicht, eine Theorie der Gerechtigkeit für extrem ungünstige Bedingungen zu entwickeln. Er meint, vielleicht nach dem Motto, Not kennt kein Gebot, obwohl das ein sehr fragwürdiges Motto ist, dass eine Theorie der Gerechtigkeit bereits auf vergleichsweise günstige Voraussetzungen aufgebaut werden sollte. Er meint dann auch, man kann durch Zusatzüberlegungen dann schauen, was folgt, wenn man dann auch die extremeren negativen Fälle ins Auge fasst. Aber wie auch immer. Also extreme Knappheit ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossen, was sich wahrscheinlich Karl Marx unter einer kommunistischen Gesellschaft vorgestellt hat. Denn man kann Marx in der Kritik des Gotha-Programmes so lesen, dass die kommunistische Gesellschaft eine Gesellschaft jenseits der Knappheit ist. Knappheit ist definiert als potenzielles Überschießen der Nachfrage über das jeweilige Angebot an Gütern und Leistungen. Probleme der Knappheit wären abgeschafft, wenn Menschen niemals mehr nachfragen würden, als sie tatsächlich angeboten erhalten. Wenn also Angebot und Nachfrage gewissermaßen automatisch in Deckung wären. Das kann man sich natürlich auf zwei Weisen verwirklicht denken. Die eine Möglichkeit ist, alle sind so bescheiden, dass jeder von sich aus nie mehr nachfragen wird, als für ihn bei gleichem Recht aller im Angebot ist. Man kann sich vorstellen, dann müssten die Menschen sehr, sehr, sehr tugendhaft sein. Die Alternative ist, die Gesellschaft ist eine Art Schlaraffenland. Sie ist so reich, dass was immer die Leute an Bedürfnissen entwickeln, dann auch bereitgestellt wird, sodass es keine Verteilungskämpfe gibt. Denn Verteilungskämpfe sind eine Folge von Knappheit. Okay. Diese Art von Paradies, der Tugendbolde oder der unendlich frei fließenden Produktivkräfte, schließt Rawls ebenfalls aus. Er sagt, gewisse Probleme der Knappheit werden uns realistischerweise beschäftigen und solange sie das tun, haben wir Probleme der Gerechtigkeit, also der gerechten Regelung des Zugangs zu knappen Gütern. Also in einem Wort, die Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit sind Bedingungen für Menschen, die zu einem begrenzten Altruismus bereit sind, unter Bedingungen einer maßvollen Knappheit von Gütern. Das ist das eine, was die Parteien voraussetzen müssen und was ihnen dementsprechend auch bekannt ist, wenn sie hinter dem Schleier des Nichtwissens über Gerechtigkeitsgrundsätze befinden sollen. Das zweite, was ihnen bekannt ist, ist eine Liste von Grundgütern. Und dazu ein paar Bemerkungen. Rawls meint, die Parteien kennen zwar ihre besondere Vorstellung vom Guten nicht, aber sie wissen, dass sie irgendeine Vorstellung vom Guten haben werden, die sie in ihrem Leben jeweils ganz ernst nehmen werden. Und dazu kann im Übrigen auch gehören, dass sie zu ihrer jeweiligen Vorstellung vom Guten in ein kritisches Verhältnis treten, also sie die Vorstellung gegebenenfalls auch revidieren können. Und nun behauptet Rawls, um so etwas zu können, sind bestimmte Mittel allgemein nützlich oder sogar unverzichtbar. Er spricht deshalb von Allzweckmitteln, All-Purpose-Means. Und diese Allzweckmittel nennt er Grundgüter. Also die Behauptung, die nicht ganz unstrittig ist und nicht ganz unproblematisch ist, wir können bestimmte Güter als allgemein vorteilhaft ausweisen, wenn wir nur wissen, dass jeder eine Konzeption des Guten oder wie Rawls früher gesagt hat, einen Lebensplan hat, ohne dass wir über die Inhalte dieses Lebensplans Bescheid wissen müssen. Und Rawls meint nun, dass diese Grundgüter im Wesentlichen aus Folgendem bestehen werden. Alle werden bestimmte Grundfreiheiten und Grundrechte brauchen. Alle werden Zugang zu bestimmten Ämtern und Positionen haben wollen, also etwa Positionen im Wirtschaftsleben oder auch Positionen im politischen Leben einer Gesellschaft. Alle werden bestimmte wirtschaftliche Grundgüter, grob gesprochen Einkommen und Vermögen, benötigen und alle werden interessiert sein an den sozialen Grundlagen der Selbstachtung. Also eine sehr heterogene Liste. Die reicht sozusagen von Geld bis Selbstachtung. Und dann kommen Rechte dazu und eben Zugangschancen zu Ämtern, Positionen, beruflichen Stellungen und dergleichen. Man kann lange darüber diskutieren, ob das wirklich All-Purpose-Means sind, weil man sich natürlich Menschen vorstellen kann, die einen Lebensentwurf haben, für den wenigstens einige dieser Güter gar keine Güter sind. Also ein extrem asketischer Mönch zum Beispiel wird auf Einkommen und Vermögen keinen Wert legen. Oder manche Leute werden keinen Wert legen auf Zugang zu Ämtern und Positionen. Sie wollen nicht arbeiten, sondern sich es gut gehen lassen oder was auch immer. Aber wie auch immer jetzt man im Einzelnen diese Liste diskutiert und es sollte dann später in der gerechtigkeitstheoretischen Diskussion nach Rawls eine lebhafte Diskussion nicht zuletzt um diese Idee der Grundgüter geben, auf die ich in einer späteren Vorlesung noch eingehen werde. Für Rawls sind solche Grundgüter der Gegenstand, dessen gerechte Verteilung wir im Urzustand gemeinsam herausfinden sollen. Also, die Verhandlungen der Parteien hinter dem Schleier des Nichtwissens beziehen sich inhaltlich auf Grundgüter. Verhandlungen sind das deshalb, weil Rawls sagt, hinter dem Schleier des Nichtwissens dürfen und sollen wir als rationale Nutzenmaximierer wirksam sein. Und hier ist nun auffällig, dass Rawls sich bei den Rational Choice Theorien methodologisch bedient. Und auch das ist nun ein Punkt, an dem ihm viel Kritik entgegengebracht wurde. Weil nun gesagt wird, du kommst mit dem Anspruch, eine Gerechtigkeitstheorie zu machen und versuchst das mit den Mitteln von Rational Choice zu machen, indem du die Parteien, die über die Gerechtigkeitsgrundsätze befinden, als rationale Nutzenmaximierer modellierst. Und das geht doch nicht. Denn wenn etwa Hobbes, ohne dieses Vokabular schon zur Verfügung gehabt zu haben, sich die Parteien, die über die Grundsätze in dem Fall der Herrschaftsetablierung einigen, als Nutzenmaximierer vorstellt, nach dem Rational Choice Modell also, dann kommt eben nichts Gerechtes heraus, sondern kommt der Leviathan heraus, und gerecht ist dann, was immer der Leviathan verfügt, weil alle sich geeinigt haben, dass er diese Kompetenz haben soll. Also die Frage ist, welche Rolle spielt Rational Choice in Rawls Theorie? Die allgemeine Antwort ist, dass Rawls mit Rational Choice bestimmte methodologische Erwartungen verbunden hat, unter der Bedingung, dass der Schleier des Nichtwissens gewährleistet, dass eben echte Gerechtigkeitsgrundsätze herauskommen und nicht etwas davon ganz Verschiedenes. Also die Idee ist, rationale Nutzenmaximierer, die unter Bedingungen völliger Unwissenheit über ihre spezielle Identität fragen, was das beste Ergebnis ist, werden genau das bevorzugen, was sich dann für reale Menschen wie Sie und mich nachher als gerecht herausstellt. Weil ihre Nutzenmaximierung sozusagen eine Nutzenmaximierung ohne Ausnutzung von Verhandlungsvorteilen ist. So die Idee. Auch daran kann man zweifeln. Ich denke, die Überlegung haut nicht hin. Aber ich will diese Kritik oder diese Zweifel zunächst einmal hintanstellen und nur ein an diese methodologische Rolle von Rational Choice sich anschließendes weiteres Missverständnis kurz ausräumen. Das mögliche weitere Missverständnis, das sich hier anschließen kann, ist, dass Rawls den Menschen im Grunde genommen in einem radikal individualistischen Sinne als einen Egozentriker hinstellt, der jeweils nur sich fragt, was ist für mich gut? Und nicht als ein Gemeinschaftswesen, das etwa die Frage stellt, was wollen wir gemeinsam, was ist für uns gemeinsam gut? Dieser egozentrische, in einem engen Sinn des Wortes, individualistische Nutzenmaximierer, so geht dann der Einwand weiter, ist kein geeignetes Subjekt einer gerechten Gesellschaft, weil zu einer gerechten Gesellschaft eben Menschen gehören, die etwa ein Solidaritätsgefühl haben, die sagen, wir schulden uns etwas und was jeweils ich selbst will, ist nicht entscheidend. Rawls hat dieser Deutung insofern Vorschub geleistet, als er zum Beispiel auch sagt, die Parteien im Urzustand sollen wir uns so vorstellen, dass sie aneinander nicht interessiert sind. Also, keiner soll daran interessiert sein, wie ein anderer dasteht. Jeder soll nur daran interessiert sein, wie er selbst dasteht. Das ist ein methodischer Trick, mit dem Rawls den Neid ausschließen will. Neid jetzt normativ neutral verstanden als ein primäres Interesse an der eigenen Stellung relativ zur Stellung eines anderen. Also wenn ich wüsste, bei den Gerechtigkeitsgrundsätzen kommt heraus, dass am Ende der blöde Schulze 10-mal so viel verdienen könnte wie ich, dann werde ich diesen Gerechtigkeitsgrundsatz sabotieren, weil der blöde Schulze nicht 10-mal mehr kriegen soll wie ich, sondern 10-mal weniger. Das wäre Neid. Und Rawls will das ausschließen und will deswegen die Parteien zu einem in diesem Sinne rein selbstbezogenen Urteil. Wiederum hat diese methodische Einschränkung eben dies, einen methodischen Status. Sie soll gewährleisten, dass die Gerechtigkeitsgrundsätze eben nicht vom Neid verzerrt sind. Klammer auf, auch das ist Gegenstand nachfolgender Kritik geworden, weil man sich ja fragen kann, ob nicht Menschen auch legitimerweise wissen wollen, wie sie relativ zu anderen dastehen und nicht nur, wie gut es ihnen selber geht. Ich hatte diesen Punkt in gewissem Sinne selbst behandelt, als ich gegen den Konsequentialismus einwandte, dass wir durchaus ein intrinsisches Interesse an Relationen haben, also an Verhältnisgrößen der Verteilung von Gütern, weil sie uns zum Beispiel zum Ausdruck bringen könnten, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Aber wie auch immer, Rawls stieß das aus. Also ist jetzt die Frage, die nach dem sogenannten Menschenbild in der Theorie von Rawls. Ist Rawls jemand, dessen Menschenbild, wie das kommunitaristische Kritiker gegen ihn einwenden sollten, ist Rawls der Vertreter eines individualistischen Menschenbildes in diesem beinahe engherzigen Sinne? Und Rawls Antwort und die seiner wohlwollenden Interpreten ist die, dass er das nicht ist, weil man strikt unterscheiden muss zwischen den konstruierten Entscheidungsparteien im Urzustand und den realen Menschen, die durch diese Entscheidungsparteien gleichsam repräsentiert werden. Die Entscheidungsparteien vertreten nämlich reale Menschen und Rawls meint hier vor allem Bürgerinnen und Bürger eines geschlossenen Gemeinwesens. Sie vertreten diese realen Menschen im Wissen, dass diese Menschen später ganz verschiedene Vorstellungen vom guten, sinnvollen Leben haben werden und dass normale Vorstellungen vom guten, sinnvollen Leben auch etwas damit zu tun haben, dass Menschen etwas mit anderen gemeinsam tun wollen oder erleben wollen. Normale Menschen haben eben Vorstellungen vom Guten, in denen auch genuin gemeinschaftliche Güter eine wesentliche Rolle spielen. Und das wissen die Parteien im Urzustand durchaus. Und deswegen sagt Rawls, wir können uns die gerechte Gesellschaft durchaus als eine Gemeinschaft bestehend aus lauter Gemeinschaften vorstellen. Aber die Grundsätze der Gerechtigkeit sollen so gefunden werden, dass eben man sich vorstellen kann, dass interessenmaximierende Akteure unter Bedingungen strikter Unparteilichkeit sie gewählt hätten, sodass wir dann als reale Bürger sagen können, ja, diese Gerechtigkeitsgrundsätze entsprechen unserem eigenen Sinn für Gerechtigkeit. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eben möglich, dass real existierende Bürgerinnen und Bürger, und Rawls beschränkt sich hier wirklich auf begrenzte, stilisiert begrenzte Gemeinwesen, dass real existierende Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, dieser Vorschlag gibt uns eine Möglichkeit, unser Zusammenleben besser zu verstehen und im Sinne der Gerechtigkeit zu reformieren. Das motiviert uns dazu, einander und unsere Beziehungen und unsere Einrichtungen, die diese Beziehungen einrahmen, in einer bestimmten Weise zu betrachten und auf eine bestimmte Ausgestaltung dieser Beziehungen hinzuwirken. Und wenn das der Fall ist, wenn die Gerechtigkeitsgrundsätze das Leben der Bürgerinnen und Bürger effektiv erfüllen und wenn sie von den Bürgern effektiv angenommen werden, nennt Rawls eine Gesellschaft wohlgeordnet. Und so ist also das Ziel der Gerechtigkeitskonzeption eine wohlgeordnete Gesellschaft und die besteht nicht aus lauter Nutzenmaximierern, sondern die besteht aus Bürgerinnen und Bürgern aus Fleisch und Blut, zu deren Vorstellung vom Guten im Normalfall eben auch mehr oder weniger starke Bindungen an andere Menschen gehören, sodass sich dann die Frage nach dem Menschenbild von Rawls auf die Frage reduziert, ob solche Bürgerinnen und Bürger wirklich in dem von Rawls ausgemalten Urzustand mit Gerechtigkeitsgrundsätzen beliefert würden, die Sie überzeugen können, von denen Sie dann sagen können, ja, das finden wir richtig. Und bevor ich auf diese Frage, und um diese Frage beantworten zu können, muss man sich jetzt natürlich anschauen, was inhaltlich beim Urzustand nach Rawls herauskommen soll. Bevor ich das mache, aber jetzt für Sie wieder die Einladung, dazu etwas anzumerken oder nachzufragen. Ja, das ist richtig. Also die sogenannte kommunitaristische Kritik an Rawls hat im Grunde genommen, wie du das jetzt auch gemacht hast, diese tiefere Frage gestellt, ob nicht die ganze Idee der Gerechtigkeit von vornherein auf einem bestimmten Ideal von Zusammenleben beruht. Und ob nicht dieses Ideal auch, wie du sagst, konstitutiv ist dafür, wie der Einzelne sich darin versteht. Und in gewissem Sinne habe ich das der Sache nach ja auch schon gesagt, als ich nämlich davon sprach, dass die Grundsätze der Gerechtigkeit Bürgerinnen und Bürger überzeugen können müssen. Und diese Bürgerinnen und Bürger werden in späteren Schriften von Rawls dann ausdrücklich in die Tradition des westlich-liberalen Verfassungsdenkens hineingestellt. Und dann sagt Rawls, okay, ich sehe ein, diese Theorie der Gerechtigkeit ist nicht so frei im Raum der Ideen schwebend, wie ich das vielleicht mal suggeriert habe, sondern sie ist in einem sehr viel engeren Sinne zugeschnitten auf ein historisch gewachsenes Selbstverständnis und ihre Plausibilität hängt davon ab, ob sie diesem Selbstverständnis gerecht werden kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, dieses Selbstverständnis ist genuin gemeinschaftlich. Also in diesem Sinne ist Gemeinschaft im Sinne geteilter Grundvorstellungen von Zusammengehörigkeit und von lohnenswerten Zielen und Zwecken ein Konstituent von Gerechtigkeit und nicht lediglich ein zufälliger Inhalt dessen, was Bürgerinnen und Bürger dann bevorzugen werden. Also das macht also grob gesprochen einen wesentlichen Unterschied aus zwischen Rawls erstem Hauptwerk der Theorie der Gerechtigkeit, als wo dieser Punkt nicht so klar wird, und dem zweiten Hauptwerk politischer Liberalismus von Anfang der 90er Jahre, wo Rawls in einigen Aufsätzen vorher schon vorbereitet, seine Gerechtigkeitstheorie stärker kontextualisiert, indem er sie in den Zusammenhang einer Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern stellt, die aus ihrer Geschichte bestimmte Verfassungsgrundsätze mitbekommen haben, bestimmte Grundvorstellungen von Zusammenleben und dafür nun eine einleuchtende und anziehende Interpretation suchen. Ja, das ist schon richtig. Die Frage ist halt, ob bereits die Vorstellung von Verteilungsgerechtigkeit in einem tieferen Sinne zurückverwiesen sind auf bestimmte Vorstellungen von Zusammenleben im Rahmen eines politischen Gemeinwesens. Und das ist das, was ein wesentlicher Aspekt der kommunitaristischen Kritik war, die auch nicht immer sehr klar formuliert war, weil sie zum Beispiel auch als Kritik am rawlschen Menschenbild anfing, was in die Irre führte. Und was diesen Strang der Kritik angeht, hat Rawls dann eben später selber gesagt, ja, in der Tat, ich muss sozusagen den Bezugsrahmen einer bestimmten politischen Gemeinschaft oder eines Gemeinwesens schon voraussetzen, damit dann bestimmte Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit überzeugen. Vielleicht ist Rawls da zu weit gegangen. Ja, also es gibt zum Beispiel eine Kontroverse über die Frage, ob er nicht in Fragen internationaler oder globaler Gerechtigkeit dann viel zu relativistisch wurde. Ich zum Beispiel würde das sagen. Aber Rawls würde eben im Lichte seiner Neuinterpretation seiner Theorie sagen, was jetzt ein bisschen vorausgreift, es kann in der Welt, wie sie ist, verschiedene substanzielle Traditionen geben, aus denen sich verschiedene Vorstellungen von gerechter Verteilung ergeben. Und mein Vorschlag, der mit dem Urzustand operiert, ist zugeschnitten auf eine spezifisch liberalismusfreundliche Tradition. Und in diesem Sinne ergäbe sich dann eine relativistische Konsequenz bereits für die Frage, welche grundlegenden Prinzipien der Verteilung alle akzeptieren würden. Wie gesagt, ich denke, Rawls geht hier zu weit, aber das ist jedenfalls der Schritt, den er dann unter dem Eindruck dieses kommunitaristischen Einwandes selber vollzogen hat. Aber ich würde auch sagen, man muss das nicht tun. Ja. Ja, dass sie risikoavers sind, sagt Rawls, hat damit zu tun, dass sie eine denkbar existenziell fundamentale Entscheidung zu treffen haben. Also Rawls sagt, stellen wir uns dazu vor, wir treffen Entscheidungen, mit denen jeder von uns als real existierender Mensch von der Wiege bis zur Bahre muss leben können. Und zwar unter allen denkbaren Umständen. Stellen wir uns weiter vor, jeder von uns will in Selbstachtung sein eigenes Leben führen können und will Ja sagen können zu seinem Leben in seinen Grundzügen. Jeder will also zum Beispiel zu seinen Überzeugungen stehen können, nicht gezwungen sein, diese Überzeugungen zu verkaufen, um überleben zu können und so weiter. Und er behauptet nun, dass unter dieser sehr speziellen Fragestellung wir nicht sozusagen die Münze werfen, um rauszukriegen, ob wir ganz viel oder gar nichts kriegen, sondern wir würden, das führt aber zu den Gerechtigkeitsgrundsätzen bereits, insofern greift deine Frage ein bisschen voraus, wir würden einige ganz grundlegende Dinge auf gar keinen Fall zur Disposition stellen und dazu gehören eben in allererster Linie die sozialen Grundlagen der Selbstachtung. Und weil Rawls nun davon überzeugt sind, dass dazu bestimmte Grundrechte und Grundfreiheiten gehören, würden wir auf keinen Fall bestimmte Grundrechte und Grundfreiheiten aufgeben. Insofern sagt er damit wieder etwas, was ich in anderen Worten auch schon in der Kritik am Utilitarismus angemerkt habe. Der Utilitarismus schließt aufgrund seiner theoretischen Weichenstellungen existenziell fundamentale Opfer bis hin zur Selbstopferung ganzer Menschen nicht aus. Und Rawls sagt, eine solche Selbstopferung wird niemand in der realen Welt sich selbst auferlegen. Wir würden also auch im Urzustand nicht für Regelungen plädieren, die Menschen dazu zwingen könnten, an ihren eigenen tiefsten Überzeugungen vorbeizuleben oder gar nicht weiterleben zu können, sondern umgebracht zu werden oder so. Also die Annahme ist, wenn wir die Frage, um die es geht bei der Gerechtigkeit, dramatisch genug stellen, nämlich als Frage nach den Konsequenzen für jeden von uns, für sein ganzes Leben. Und wenn wir dazu die Idee einführen, dass jeder von uns ein Leben in Selbstachtung und Selbstrespekt soll führen können, dann würden wir bestimmte Arten von Risiko nicht eingehen wollen, weil der reale innerweltliche Preis für das Eingehen dieses Risikos in der Selbstverleugnung und Selbstopferung bestehen könnte. Und was das im Einzelnen heißt, das will ich jetzt gleich ausführen, indem ich zu den Gerechtigkeitsgrundsätzen komme. Und das sind im Wesentlichen zwei oder sagen wir zweieinhalb. Der erste Grundsatz ist der der größtmöglichen gleichen Freiheit für alle. Das klingt wie Kant und verweist klar auf die liberale Tradition. Freiheiten sind politische und persönliche Möglichkeiten, also Möglichkeiten, im eigenen Leben wesentliche Entscheidungen zu treffen. Um welche Arbeitsstelle will ich mich bewerben? Mit welchem Lebenspartner, wenn überhaupt, will ich zusammenleben? Welchem Verein will ich mich anschließen? Wo will ich leben? Jedenfalls innerhalb meines Staates will ich Bewegungsfreiheit haben und dergleichen. Ebenso gehören zu den Grundfreiheiten politische Freiheiten. Also für Rawls sind die politischen Freiheiten zwar nicht so wichtig wie etwa für republikanische Theoretiker, die sagen, sie sind die wichtigsten, weil grundlegenden und rahmengebenden Freiheiten, auch in der Moderne, aber Rawls sagt, auch in der Moderne haben wir ein vernünftiges Interesse an Möglichkeiten gleichberechtigter politischer Mitwirkung, Versammlungsfreiheit und so weiter. Also an all den Dingen, für die zurzeit in Tunesien Menschen ihr Leben riskieren. Diese Freiheiten, wie immer sie im Einzelnen aussehen, sagt Rawls, und das betrifft den Punkt des Risikos, würden wir auf gar keinen Fall opfern wollen, es sei denn, ein solches Opfer würde das Gesamtsystem dieser Freiheiten optimieren. Also wir würden grob gesagt
Grundfreiheiten nur um anderer Grundfreiheiten willen aufgeben wollen und nicht um etwas anderes willen. Rawls spricht hier von einer lexikografischen oder etwas abgekürzt lexikalischen Priorität des Grundsatzes der gleichen Freiheit vor anderen Gerechtigkeitsgrundsätzen. Also gemeint ist hier, und das ist eine extrem starke Unterstellung, nur wenn und solange das System der Grundfreiheiten als Ganzes gewahrt ist, sind wir dazu bereit, andere Gerechtigkeitsgrundsätze ernsthaft in Angriff zu nehmen. Und diese anderen Grundsätze der Gerechtigkeit sind erstens der Grundsatz der Chancengleichheit beim Zugang zu Ämtern und Positionen, etwa im Wirtschaftsleben, in der Wissenschaft, in der Politik. Und zweitens der Grundsatz, der die Verteilung wirtschaftlicher Grundgüter, also von Einkommen und Vermögen, regelt. Und Rawls behauptet nun, so wie zwischen den Grundfreiheiten und der Chancengleichheit ein lexikalischer Vorrang besteht, so besteht zwischen der Chancengleichheit und dem Differenzprinzip, dass die Verteilung der wirtschaftlichen Grundgüter, Einkommen und Vermögen regelt, ein lexikalischer Vorrang. Also, wir würden Chancengleichheit nur dann und insoweit in Angriff nehmen, wie wir das System der Grundfreiheiten verwirklicht haben und dadurch nicht beeinträchtigen. Und wir würden Chancengleichheit nur insoweit in Angriff nehmen, eine gerechte Verteilung wirtschaftlicher Grundgüter nur insoweit in Angriff nehmen, wie die Chancengleichheit gewahrt werden kann. Chancengleichheit, sagt Rawls, kann man auf zumindest zwei verschiedene Weisen verstehen. Erstens formell und zweitens substanzieller. Für die substanzielle Interpretation verwendet Rawls den Ausdruck faire Chancengleichheit und er sagt, im Urzustand würden sich die Parteien für faire und nicht für bloß formale Chancengleichheit entscheiden. Das hat wichtige politische Konsequenzen. Nehmen Sie etwa die Diskussion um sogenannte Quotenregelungen zugunsten von benachteiligten Minderheiten oder Frauen. Wenn man zeigen kann, dass eine ungleiche Repräsentation menschlicher Merkmalsträgern in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel in bestimmten wirtschaftlichen Führungspositionen, etwas mit Hintergrundungerechtigkeiten zu tun hat oder mit historisch gewachsenen und noch nicht gänzlich abgegoltenen Ungerechtigkeiten, dann könnte man auf die Idee kommen, dem mittels Quotierung zugunsten der Träger solcher Merkmale abzuhelfen. Und einen Rechtfertigungsrahmen für diese Idee einer sozusagen kompensatorischen Ungleichbehandlung, um dann einen Zustand echter Chancengleichheit herbeizuführen, liefert Rawls, indem er sagt, wir wollen faire Chancengleichheit. Und das bedeutet eben, es reicht nicht, auch wenn das in den USA bereits sehr umkämpft war, es reicht nicht, dass Schwarze alle Schulen besuchen dürfen. Sie müssen es auch de facto können. Es reicht nicht, dass Frauen das Recht haben, in Aufsichtsräten transnationaler Unternehmen vorzukommen. Sie müssen es auch tatsächlich können. Und wir können nun einen im Promillebereich liegenden Anteil von Frauen in solchen Unternehmen unter Umständen als Indikator für die Wirksamkeit von Hintergrundungerechtigkeiten nehmen. Das ist die Idee. Also, wir würden, so Rawls, uns für ein dickeres Verständnis von Chancengleichheit entscheiden, als es diejenigen vertreten, die sagen, gleiche Rechte für alle, damit ist im Wesentlichen die Chose erledigt. Weil wir eben in unserer Welt die Erfahrung machen, dass gleiche Rechte für alle informelle Hürden des Zugangs noch nicht automatisch beseitigen. Also bestimmte Absprachemöglichkeiten unter den bereits etablierten, soziales Kapital im Sinne Pierre Bourdieus, das wären so Faktoren, ungleich verteiltes Ansehen verschiedener Gruppen. Wer schwarz ist, dem wird als generalisiertes Vorurteil entgegengebracht, weniger intelligent zu sein, also kommt er für bestimmte Führungspositionen nicht in Frage und so weiter. Um so etwas ausschließen zu können, sollte man eben Chancengleichheit substanzieller verstehen. Also faire Chancengleichheit ist das zweite Gerechtigkeitsprinzip oder genauer gesagt, es ist der erste Teil des zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes. Der erste Gerechtigkeitsgrundsatz ist der größtmöglichen gleichen Freiheit für jeden. Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist der der Chancengleichheit plus
den Grundsatz, der die Verteilung wirtschaftlicher Güter regelt. Und Chancengleichheit als den ersten und vorrangigen Teil dieses zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes versteht Rawls eben im Sinne von fairer Chancengleichheit, also substanzieller, als es die Vertreter rein formaler Chancengleichheit verstehen würden. Jetzt aber die Verteilung wirtschaftlicher Güter und Vermögen, und jetzt kommen wir zu dem am meisten umstrittenen Grundsatz, das ist das berühmte Differenzprinzip, Differenz- oder Unterschiedsprinzip. Warum Unterschiedsprinzip? Weil, so sagt Rawls, wir bei der Verteilung der wirtschaftlichen Grundgüter, Einkommen und Vermögen bereit sein könnten, Ungleichheit in Kauf zu nehmen und die dann allgemein gerechtfertigt ist, wenn sie aus Grundsätzen hervorgeht, die wir im Urzustand wählen würden. Die Überlegung ist, wenn wir ausgehen von der Unterstellung, dass alle von diesen Grundgütern genau gleich viel haben, dann könnten wir uns von diesem Ausgangspunkt aus nun Verbesserungen vorstellen, die jeden besser stellen, auch wenn einige besser wegkommen als andere. Also Sie könnten sich etwa diese Ausgangsverteilung vorstellen, wobei jetzt einfach jede Zahl für eine bestimmte Einkommens- und Vermögensgruppe steht. Jeder hat 4, das sei der Ausgangszustand. Und jetzt könnte man sich den Übergang zu einer Ordnung vorstellen, also einer Verteilungsordnung bezogen auf die wirtschaftlichen Grundgüter, die so aussieht, 5, 6, 12. Also die Gesamtsumme im ersten Fall wäre 16, und die Gesamtsumme im zweiten Fall wäre 13,25, richtig? Oh, 15, nee, Moment, stimmt das? 12, 18, 23. So, egal. Also die zweite Summe ist größer als die erste, deswegen würde ein Utilitarist natürlich Summe 2 bevorzugen. Rawls würde ebenfalls Summe 2 bevorzugen, aber aus einem anderen Grund als der Utilitarist, nämlich weil diese Position hier besser ist als diese. Diese Position ist die des Schlechtestgestellten in der zweiten Ordnung. In der ersten Ordnung ist sozusagen jeder gleich gut oder gleich schlecht gestellt, wie sie wollen. Alle sind arm oder nicht arm, aber alle haben relativ wenig. In der Ordnung 2 hat selbst der Schlechtestgestellte mehr, als er unter der Bedingung strikter Gleichverteilung hätte. Der Unterschied zum reinen Utilitarismus wird klar, wenn man sich alternativ diese Ordnung vorstellen würde. Und 15 beispielsweise. Jetzt muss ich mich nicht schon wieder lächerlich zu machen rechnen, da kommt wirklich 25 raus. Ja? So. Ein reiner Utilitarist würde ceteris paribus diese Ordnung wählen, weil 25 mehr ist als 23. Das heißt, die Gesamtsumme des Nutzens für alle Beteiligten, also der Durchschnittsnutzen, ist höher. Rawls würde diese Ordnung verwerfen, weil der Preis für die Gesamtsumme 25 wäre, dass die schlechteste Position jetzt niedriger wäre als in unserem gedachten Ausgangszustand strikter Gleichheit. Also kurz, bezogen auf die Verteilung wirtschaftlicher Grundgüter läuft das Ganze auf eine Maximierung der minimalen Position hinaus. Jetzt ist wichtig, um das zu verstehen, was ich vorhin sagte, Rawls schließt Neid aus. Er sagt, die Parteien sollten wir uns als aneinander desinteressiert vorstellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass niemand den Übergang von 4-4-4 zu 5-6-12 mit dem Argument ablehnen darf, dass dann zwar ich am Ende 5 kriegen könnte, aber der blöde Schulze 12. Weil die Frage, was der blöde Schulze kriegen könnte, mich im Urzustand nicht zu interessieren hat. Und wenn ich nicht weiß, wer ich in der wirklichen Welt bin, dann ist es sinnvoll, wenn ich diese Ordnung wähle. Man könnte es auch etwas technischer so ausdrücken: Ordnung 2 ist gegenüber Ordnung 1 Pareto überlegen. Ich könnte mindestens eine Position besser stellen, ohne mindestens eine andere schlechter zu stellen. Nun könnte man sagen, gut, auch, ja, und diese Pareto-Überlegenheit, sagt Royce, ist eine Art einschränkende Bedingung der Gerechtigkeit. Pareto ist, ist ein Sozialwissenschaftler und Ökonom, dem wir eines der grundlegenden, wenn auch heute wahrscheinlich nicht mehr favorisierten Kriterien für Effizienz verdanken. Also für optimales Funktionieren. Und Rawls meint nun, man müsste, wenn man über Gerechtigkeitsgrundsätze nachdenkt, dem Gesichtspunkt der Effizienz einen gewissen Raum geben. Nun ist das Pareto-Kriterium extrem formal. Zum Beispiel erlaubt es keine Entscheidung zwischen dieser und dieser Ordnung. Zwischen der oben da, 3, 7, 12, 15 und dieser da. Weil egal, ob ich von dieser Ordnung zu dieser übergehe oder von dieser zu jener, ich immer, indem ich die Position einiger verbessere, die Position mindestens eines anderen verschlechtern muss. Bezogen auf diese Fragen der Verteilung ist also das Pareto-Kriterium nichtssagend. Es ist aber aussagekräftig bei der Frage, ob wir von der egalitären, aber ärmlicheren Ausgangsausstattung zu dieser reicheren übergehen sollten. Denn sie ist Pareto superior, wenn auch die weniger egalitäre. Also in diesem Sinne sagt Rawls, Pareto, das Pareto-Prinzip gibt uns einen zusätzlichen Gesichtspunkt. Jetzt kann man die Frage stellen, wieso denn man sich überhaupt vorstellen müsste, dass dieser Übergang zustande kommt. Und hier sagt Rawls, gut, eine Möglichkeit, sich das zu erklären und die wahrscheinlich in der realen Welt bedeutsamste, ist, dass Anreizgesichtspunkte hier das Entscheidende sind. Also kurz abgekürzt mit A. Also es könnte sein, dass eine dynamische Wirtschaft, in der man etwa dem Eigeninteresse der Wirtschaftsakteure einen gewissen Raum gibt, diesen Übergang herbeiführen wird, zum Wohle auch der schlechtesten Position. Bei realistischer Betrachtung, dass Menschen eben bestimmte wirtschaftliche Anstrengungen typischerweise nur unternehmen, wenn sie dafür einen gewissen zusätzlichen Gewinn in Terms von Einkommen, Vermögen und dergleichen erwarten können. Das ist eine empirische Annahme, aber unter dieser empirischen Voraussetzung, sagt Rawls, würden die Parteien eben das wählen. Also das ist das Differenz- oder Unterschiedsprinzip. Ja. Nun gibt es dagegen einen berühmten Einwand, aber na gut, ich erwähne ihn kurz und dann können Sie nochmal fragen und dann machen wir so 10 vor oder 5 vor 2 Schluss. Ja? Der Einwand ist der, und der ist zunächst von utilitaristisch orientierten Ökonomen, etwa John Harsanyi, vorgebracht worden. Harsanyi, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und der Einwand geht so, und das hat wieder mit dem Risikopunkt zu tun. Stellen wir uns den Urzustand à la Rawls jetzt mal vor. In diesem Urzustand weiß keiner gar nichts. Also jeder ist in völliger Unkenntnis über die Wahrscheinlichkeit, mit der er Position 1, 2 oder 3 in unserer gedachten Verteilung einnehmen wird. Was macht man also, wenn man nicht weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten in der realen Welt sind? Man setzt hypothetisch jede Wahrscheinlichkeit gleich. Also jede Position ist gleich wahrscheinlich. Und dann würde man als rationaler Nutzenmaximierer, und Rawls stellt sich ja die Parteien, die da entscheiden sollen, als rationaler Nutzenmaximierer vor, als rationaler Nutzenmaximierer diejenige Gesamtordnung wählen, bei der man mit der größten Wahrscheinlichkeit besser wegkommt als bei jeder Alternative. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist rein subjektiv bestimmt als gleich, weil es eine objektive Bestimmung der Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist. Und Harsanyi sagt nun, wir würden unter dieser Bedingung das Prinzip des größtmöglichen Durchschnittsnutzens wählen. Das ist ein utilitaristisches Prinzip. Also nicht die größtmögliche Nutzensumme, denn die könnte uns dazu bringen, dass wir gezwungen sind, lauter Kinder zu kriegen, weil mehr Kinder würden den Gesamtnutzen hochtreiben, sondern den größten Durchschnittsnutzen. Das sei rational und alles andere sei ad hoc. Und wie gesagt, nur unter der Bedingung einer extremen Risikoscheu würden, also unter der Bedingung einer ganz speziellen Vorstellung von Risiko, würden die Leute das Differenzprinzip vorziehen. So lautet der Einwand. Und Harsanyi sagt, es ist nun ad hoc, also durch den Gesamtrahmen der Theorie nicht gedeckt, dass man diese extreme Risikoscheu voraussetzt. Und also ergibt sich kontra Rawls eigenen Absichten aus den Entscheidungsbedingungen im Urzustand das utilitaristische Prinzip der Maximierung des Durchschnittsnutzens. Das ist der Einwand. Nun hat Rawls auf diesen Einwand grob in folgender Art und Weise geantwortet. Er sagt, die ganzen wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen, so nützlich sie im Detail sein mögen, sollten den Grundimpuls der ganzen Theorie nicht verdecken. Der Grundimpuls ist, eine Regelung der gerechten Verteilung zu finden, die mit unseren wohlüberlegten Überzeugungen als Bürgerinnen und Bürgern hinreichend übereinstimmt. Der Utilitarismus, so lässt sich zeigen, kann Ergebnisse haben, die mit unseren wohlüberlegten Überzeugungen nicht übereinstimmen, weil er zum Beispiel die schon mehrfach erwähnten dramatischen Opfer bedeuten kann. Das Differenzprinzip harmoniert insofern mit unseren wohlüberlegten Überzeugungen, wenn wir über Gerechtigkeit ernsthaft nachdenken, als es uns eine sehr attraktive Vorstellung von Gegenseitigkeit oder Wechselseitigkeit im gesellschaftlichen Umgang vermittelt. Und es ist diese Vorstellung von Gegenseitigkeit, von gegenseitiger Achtung, gegenseitigem Respekt, aus der sich letzten Endes die Überlegenheit des Differenzprinzips gegenüber dem Durchschnittsnutzungsgrundsatz ergeben soll. Rawls sagt, wir würden uns, wenn wir uns auf ein Durchschnittsnutzenprinzip einließen, eben auf eine Art der Gesellschaft einlassen, in der einige Menschen buchstäblich im Elend verkommen könnten, nur weil die Gesamtheit, also über alle Personen hinweg betrachtet, dabei insgesamt besser wegkäme. Und damit würden wir denen, die dabei besonders schlecht wegkommen, das Gefühl geben, dass sie nicht wirklich als Gleiche geachtet sind, dass wir ihre Interessen nicht wirklich ernst nehmen. Das Differenzprinzip ist dagegen, Rawls sagt, eine vergleichsweise demokratische Vorstellung von, dem ist eine vergleichsweise demokratische Vorstellung von Gegenseitigkeit eingeschrieben. In dieser Vorstellung von Gegenseitigkeit werden die Interessen eines jeden genau dadurch berücksichtigt, dass jeder und eben der Schlechtestgestellte soll hier an der entscheidenden Stelle sein, sich sagen kann, meine Interessen sind meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern etwas wert. Und Rawls sagt, eine anziehende Art, dies zum Ausdruck zu bringen, dass die Interessen des Geringsten unter uns seinen Mitbürgern etwas wert sind, ist eben, dass man für ein Arrangement der Verhältnisse sorgt, in dem der Schlechtestgestellte so gut wie möglich kommt. Und dahinter steht nun noch folgende Idee, die sehr wichtig und auch wieder natürlich wie alles in der Philosophie sehr umstritten sein sollte. Die Idee nämlich, dass die Menschen sich andernfalls bestimmte moralisch willkürliche Zufälle zum eigenen Vorteil zunutze machen können. Die Zufälle sind, wie viel Glück oder Pech habe ich in meinem Leben, aber auch bereits, mit welcher genetisch angelegten Grundausstattung trete ich überhaupt mein Leben an, wenn man so reden will. Und Rawls, und das ist sicherlich eine der am meisten umstrittenen Aussagen seiner Theorie, sagt, wir sollen uns die Verteilung der natürlichen Kontingenzen unter den Menschen als ein Guthaben der Gesellschaft als Ganzer vorstellen. Also Sie hier im Raum, mich eingeschlossen, haben ganz verschiedene Talente, Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, Talente sind das Ergebnis eigener Anstrengungen und dessen, was wir im Laufe unseres mehr oder weniger langen Lebens aus diesem Leben gemacht haben. Aber wir haben nicht ex nihilo etwas aus unserem Leben gemacht, sondern auf der Basis einer bestimmten genetischen Ausstattung, einer bestimmten frühen, auch vorkindlich schon einsetzenden Umweltbeeinflussung und so weiter. Und jetzt sagt Rawls, wenn wir die Wahl haben, unsere institutionelle Ordnung so einzustellen, einzurichten, dass diese vielen Zufälle, aus denen wir gleichsam gewebt sind, möglichst wenig Ungleichheitseffekte für unser Zusammenleben erzeugen, dann sollten wir eine solche institutionelle Ausstattung wählen. Ich will bei dieser umstrittenen und erläuterungsbedürftigen Idee in der nächsten Vorlesung wieder einsetzen. Aber wenn Sie jetzt dazu schon Kommentare oder Fragen haben, sollten wir uns vielleicht dafür noch 5 Minuten nehmen und dann auseinandergehen. Also gibt es dazu Kommentare? Ah, ich kenne das. Naja, das kann im Ergebnis richtig sein, was Sie sagen, aber man könnte jetzt zur Verteidigung von Rawls ja zunächst Folgendes sagen. Er hat ja zum Beispiel eine viel schmalere Informationsgrundlage für paarweise Vergleiche zwischen gesellschaftlichen Klassen als etwa der Utilitarismus mit seiner viel vageren Idee von Wohlfahrt oder so. Und hier geht es nur um wirtschaftliche Grundgüter. Was Rawls natürlich imstande sein muss zu leisten, ist, er muss gesellschaftliche Klassen definieren, von denen dann eine als die schlechtest gestellte allgemein erkennbar ist. Und es ist klar, dass das sehr schnell zu umstrittenen Urteilen führt. Also zum Beispiel, wer ist schlechter gestellt? Ein Arbeitsloser, der aber immer noch ein höheres Einkommen bezieht über Transfers, oder ein Müllmann oder eine Kassiererin, die weniger Einkommen erzielt als dieser Arbeitslose, aber dafür Arbeit hat. Das hängt davon ab, ob man zum Beispiel dem Arbeit haben einen intrinsischen Wert beimisst oder sagt, dass jemand Arbeit hat, hat immaterielle Vorteile, zum Beispiel Selbstachtung wird dadurch gestärkt, das Leben bekommt eine Struktur und so weiter und so fort. Oder nehmen wir jemanden, der chronisch krank ist, Arbeit hat, ein mittleres Einkommen, und jemanden, der auch Arbeit hat, nicht chronisch krank ist, aber ein etwas geringeres Einkommen. Und so weiter und so fort. Also man kann, ich glaube, Rawls hat an diesem Punkt eine sehr simplifizierende Vorstellung gehabt, dass grob gesagt der unqualifizierte, schlecht bezahlte Arbeiter in der niedrigsten Position ist. Und jetzt könnte man das Postulat, das Differenzprinzip ernst zu nehmen, so verstehen, dass wenn ex hypothesi klar ist, wer diese schlechtest gestellte Klasse bildet, dann diejenigen, die Begründungslast tragen, die für eine Ungleichverteilung eintreten, zu sagen, dass diese Ungleichverteilung, also zum Beispiel ein konkreter steuerpolitischer Vorschlag, diese schlechteste Position maximieren wird. Also Beispiel, man würde sagen, eine Steuerreform, wie sie ja unter Reagan auf der Basis dieser blödsinnigen Lafferkurve durchgeführt wurde, eine Steuerreform, die auf handgreifliche Weise eine kleine Minderheit von Reichen sehr viel reicher macht, würde über Trickle-Down-Effekt dann unseren fiktiven Facharbeiter, der jetzt natürlich eine repräsentative Figur ist, besser stellen. Und jetzt hängt natürlich alles davon ab, ob die dahinterstehende Theorie der Trickle-Down-Effekte, ob die empirisch valide ist. Wenn sie es nicht ist, und ich glaube, es gibt gute Gründe zu zeigen,
dass Trickle-Down-Effekte nicht so allgemein eintreten, wie das Vertreter etwa von Steuerbegünstigungen für Begünstigte vertreten, dann wäre so eine Steuerreform nach Rawls ausgeschlossen. Also ich will nicht sagen, dass damit alle Probleme gelöst sind. Die fangen damit in gewissem Sinne erst an. Aber ich will sagen, dass Rawls, glaube ich, meint, wir können uns die Unlösbarkeit dieser Fragen, wenn sie in ihrer ganzen Komplexität gestellt werden, dadurch vom Hals halten, dass wir die Fragen auf sozusagen handhabbare Aspekte zuschneiden. Und der entscheidende Punkt ist erstens, nur Ungleichverteilung bedarf der Rechtfertigung, nicht Gleichverteilung. Wenn irgendeine Abweichung von einem gegebenen Verteilungsmuster eine bestimmte offenkundige Ungleichwirkung hat, dann müssen diejenigen, die für diese Abweichung plädieren, zeigen können, dass die schlechteste Position dadurch maximal verbessert wird. Das ist der Anspruch. Also das mag im Ergebnis dann immer noch zur Undeterminiertheit führen, weil man ja zum Beispiel fragen kann, in welchen Zeiträumen gemessen muss denn der behauptete Effekt eintreten? Also Gegner des Neoliberalismus, wenn ich jetzt mal so reden darf, würden natürlich sagen, Steuererhöhung für die Reichen, siehst du, die Konzentration der Vermögen nimmt massiv zu, das ist der Fall. Befürworter des Neoliberalismus mögen sagen, ja, die nimmt schon zu, aber irgendwann tritt der Trickle-Down-Effekt dann schon ein. Und wenn er nicht eintritt, sind die Gewerkschaften schuld. So. Und diese Art von Spiel kann man natürlich in jeder Anne-Will-Talkshow erleben, wenn Herr Sinn mit Herrn Lafontaine zusammentrifft oder ähnlich öde Szenarien sich da ergeben. Also das macht deutlich, was für Unbestimmtheitsprobleme das aufwirft. Also ich will das Differenzprinzip gar nicht verteidigen. Ich will sagen, der Grundgedanke ist hier der Rechtfertigungsbedürftigkeit jeder Art von Ungleichverteilung denen gegenüber, die dabei in der schlechtesten Position sind. Man muss Ungleichheit damit rechtfertigen können, dass nicht irgendwer, sondern der Schlechtestgestellte dadurch am besten wegkommt. Wenn man das als eine allgemeine Maxime politischer Rechtfertigung versteht und nicht mit mathematischen Genauigkeitsansprüchen belastet, dann mag es ein bisschen anziehender erscheinen. Okay, es ist Zeit. Vielen Dank, bis zur nächsten Woche.